weiterfahren in der Betrachtung des Buches Hiob. Und da haben wir ein Beispiel des wunderbaren Wortes, der ich im Anfang das Ende verkünde. Nur mit dem Unterschied, dass das Ende immer gewaltiger und wunderbarer ist als der Anfang. Christus ist der Anfang, vor Grundlegung der Welt. In der Liebe des Vaters, vollkommen, in der Herrlichkeit des Vaters, wunderbar, das war der Anfang. Und in diesem Anfang hat der Herr durch seinen Geist und sein Wort schon das Ende verkündet, nur sind am Ende nicht nur länger Vater und Sohn vorhanden, sondern viele Väter in Christo und viele Söhne. Für uns unendlich viele. Ja, in einer Herrlichkeit, die Gott selber auch nicht übertreffen kann, und nun hier im Buche hier, vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, und das Ende im Buche Hiob. Kapitel 42 und Vers 7 an. Und es geschah, nachdem Jehova diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach Jehova zu Eliphas, das ist der älteste der drei Freunde, der Hauptsprecher, den Themaniter. Mein Zorn ist entbrannt wider dich und wider deine beiden Freunde. Denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Wollen wir das auch zur Kenntnis nehmen? Stimmt's mit dem Anfang überein? Vollkommen, gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend. Du hast mich wieder in gereizt, spricht Gott zum Satan, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Ohne Ursache. Weil Hiob nicht nur in der von Gott schon vollzogenen, vollendeten Erlösung in Christo, Hiob stehen durfte, wissen, dass sein Erlöser lebt und Gott ihm, in ihm alles geschenkt hat. Nicht nur das, sondern Hiob war, wie wir gesehen haben, zum vollen Mannesalter in Christo gelangt. Und erst jetzt erlaubte sich Gott, ihm solche schweren Gewichte des Leides und der Verkennung und der Schmach, ihn damit zu belasten. Noch einmal, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Jetzt, wenn wir dann weiterlesen dürfen, dann wollen wir uns aufs Neue hüten, wenn Hiob Worte ausspricht, die uns nicht nur sonderbar vorkommen, sondern uns gar nicht zu stimmen dünken, übereinstimmen könnten mit dem Geiste und dem Worte und dem Wohlgefallen Gottes. Also dann bitte sorgfältig, wie hat Hiob geredet? Bei den Freunden ist es negativ, denn ihr drei habt nicht geziemend von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Also wie hat Hiob von Gott geredet? Geziemend. Und nun nehmet euch sieben Farren und sieben Witter und gehet zu meinem Knechte Hiob und opfert ein Brandopfer für euch. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn werde ich annehmen, euch müsste ich glatt ablehnen in meinem Zorn. Bitte, liebe Geschwister, ist da nicht alles auf den Kopf gestellt, was unsere fromme Frömmigkeit sonst als selbstverständlich schon besessen hat. Stimmt's wieder von ganz Neuem, in neuer Sicht, dass der Herr spricht zu seinem Volk? Eure Gedanken sind nicht meine Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Ja. Denn so viel die Himmel höher sind als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Und immer in welche Richtung sind sie so viel höher? In Richtung verborgener Weisheit, seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe. Immer in der Richtung. Weil wir so fromm sind, wie wir meinen zu sein, sind wir genau umso weiter weg vom Herzen Gottes. Genau. Dann sind alle nicht so frommen wie wir. Und die Ungläubigen sowieso räudige Hunde, lass mich das mal aussprechen, was wir nicht aussprechen, aber da drin wurmt, auch bei uns. Und so sind wir nämlich belehrt worden. Nun ist höchste Zeit, dass wir jetzt im Wasserbad des Wortes unsere Herzen und unsere Gedanken und unsere Sinne reinigen lassen, in die Reinheit hinein, eben die nur in Christo Jesu vorhanden ist, aber die Reinheit Christi Jesu ist meine und deine und unsere Reinheit. Halleluja. Amen. So, noch nicht genug. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Dabei haben die Freunde Hiobs wunderbare göttliche Weisheitsaussprüche ausgesprochen. Worin bestand ihre Torheit?
Mangel an Liebe.
Mangel an Liebe, jawohl, und? Dass sie sich für weise hielten, sind sie zu Toren. An euch tun müsste nach eurer Torheit. Ne? Und jetzt ein wichtiger Punkt noch.
Sie haben Gottes Wesen nicht erkannt. Sie haben Gottes Wesen
nicht gekannt, jawohl.
Sie können es nicht erkannt.
Ja, ja. Eben nicht so wie wir, ne? Warum hustest du jetzt? Also, die schwerwiegende Torheit der Freunde, ihr Irrtum lag darin, dass sie an und für sich wunderbare göttliche Aussprüche der Weisheit Gottes missbrauchten zu Keulen, um den Auserwählten Gottes totzuschlagen. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben. So wie prompt ein Eiferer für das Wort Gottes, für das Gesetz. Und Hiob, mein Knecht, möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Noch einmal, denn nicht geziemend habt ihr, jetzt Achtung, von mir geredet, wie mein Knecht hier. Was liegt in diesem Wort? Da identifiziert sich Gott mit Hiob, was die dem Hiob an den Kopf geworfen haben und ins Herz gesät haben, an Gift, nicht? Das haben sie dem Gott Hiobs angetan. Wer einem meiner Geringsten etwas antut, hat es mir angetan. Wer einem der Geringsten etwas wohltut, hat es mir getan. Stimmt's? Da gingen Eliphas der Temaniter und Bildad der Schuchiter und Zophar der Naamatiter und taten, wie Jehova zu ihnen geredet hatte, und Jehova nahm Hiob an. War dann den Freunden auch geholfen? Was geht nun aus dieser klaren, einmaligen, wenn auch für uns sehr sonderbaren Haltung Gottes hervor? Dass Hiob die Ehre hatte, von Gott genau so geschlagen zu werden, wie wer von Gott geschlagen worden ist, ohne Ursache. Aha. Stimmt das Modell mit dem Wesensdarsteller überein? Warum hat Gott den geschlagen, der von keiner Sünde wusste? Um der Feinde seines Sohnes willen. Und um der Freunde seines Sohnes willen. Ja. Damit denen geholfen werden kann. So wie Jesus Christus die Schuld aller anderen auf sich genommen hat. Ja. Und sich vom Vater hat schlagen lassen und im Sturm anreden lassen. Ja. So stürmte Gott den Hiob an mit seinen Worten. Stimmt's? 3, 4 Kapitel lang. Da antwortete Gott dem Hiob aus dem Sturme. Und jetzt denken wir, aha, beim Hiob hat es also doch scheint nicht ganz gestimmt. Ja? Bitte?
Warum geht die Rüge erst an den 4. der da gekommen ist? Das ist nicht genau.
Wird von Satan auch noch einmal etwas gesagt hier? Am Schluss. Bitte?
Kapitel 41.
Aha. Der Name Satan erscheint am Ende nicht mehr. Es gibt Wesen, die übergeht der Geist Gottes. Und zwar in ganz bestimmter Situation, um ganz bestimmter Gründe willen, die wir noch hören und verstehen werden. Danke. Die Frage ist mehr als berechtigt. Anders ausgedrückt, ihr Freunde Hirt, wenn ihr von mir etwas wollt, Gnade oder Barmherzigkeit, damit ich nicht an euch tun muss nach eurer Torheit, dann wendet euch an meinen Knecht Hiob. Warum? Weil Hiob die Torheit der Freunde auf sich genommen hat, bitte. Und dann musste Gott wen anfahren? Nicht die Freunde, sondern den Hiob. War es bei Christus so? Hat Christus all unsere Schuld und unsere Übertretung und unsere Sünde auf sich genommen? Musste Gott dann ihn anfahren, um uns freigeben zu können? Bitte, doch ganz klar. Weil Hiob sich von Gott als den hat hinstellen lassen, von Gott geschlagen, aber nicht, weil Gott gegen ihn etwas hatte, sondern um der Torheit der Freunde willen. Hat Gott auch seinen Sohn geschlagen, um unserer Torheit willen? Das ist dann noch ganz mäßig ausgedrückt. Hiob demütigt sich vollständig unter Gott, wie wenn Gott in jeder Hinsicht gegen ihn alles auszusetzen hat. Das Wort der Hiobs. Wir werden sehen, an einer Stelle ist dem Hiob klar geworden, dass er sagt, ich muss schuldig sein, obwohl Gott wie viel gegen ihn hat? Nicht. Ist das Wort auch auf Jesus Christus zu beziehen, dass der Sohn eines Tages erkannt hat, dass eine, damit eine verlorene Welt überhaupt gerettet werden kann, muss ich schuldig sein, und zwar wie? Dass ich die ganze Schuld der ganzen Schöpfung nicht nur auf mich nehme, sondern mich damit identifiziere, gleichsetze. Also, das Ende verkünden, Vers 10, und Jehova wendete die Gefangenschaft Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und Jehova mehrte alles, was Hiob gehabt hatte, um das Doppelte. Stimmt's? Da ich im Anfang das Ende verkünde, nur mit welchem Unterschied? Ne? Also hier bei Hiob wenigstens das Doppelte. Und es kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten. Und sie aßen mit ihm in seinem Hause und sie bezeugten ihm ihr Beileid und trösteten ihn über all das Unglück, welches Jehova über ihn gebracht hatte. Und sie gaben ihm ein jeder eine Kesita und ein jeder einen goldenen Ring. Man hat ja mit den Ringen alles gemacht. Und Jehova segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Stimmt? Da ich im Anfang das Ende verkünde, nur mit welchem Unterschied? So. Fein und sauber. Und er bekam 14.000 Stück Kleinvieh und 6.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er gab der ersten den Namen Jemima und der zweiten den Namen Kezia und der dritten den Namen Keren Hapuch. Ich habe auch 3 Töchter. Und die jüngsten ist auch in Keren Hapuch. Das heißt ein Schminktöpfchen. So. Und da hat der Papa gar nichts dagegen gehabt, weil hier geschrieben steht, das war beim Hiob, ja, die Jüngste, nicht, und nichts zu machen, nicht, da können höchstens die Frommen wieder was dagegen haben. So. Also, und so schöne Frauen wie die Töchter Hiobs wurden im ganzen Lande nicht gefunden, und ihr Vater gab ihnen ein Erbteil inmitten ihrer Brüder. Und Hiob lebte nach diesem 140 Jahre, und er sah seine Kinder und seine Kindeskinder 4 Generationen. Und Hiob starb alt und der Tage satt.
4 Generationen steht da.
Ja?
Gestern sagtest du, du hast deine Foto gemacht mit 4 Generationen dein Namen.
Ja. So. Eine ganze Muhlerei. So. Also der Urenkel, der Kleine, und dann der Enkel, der Vater des Kleinen, und dann mein Sohn, und dann ich. Ja. Dankeschön. So, zurück. Jetzt kommt Sturm. Kapitel 3, Hiob. Seine 3 Freunde bringen kein Wort hervor. Das darf ich mit einer Wiederholung in den Märchenbüchern sagen. Weißt du, was kommt? Ja, so, in der Richtung. Ja. Und wenn nicht Hiob seinen Mund aufgetan hätte, würden sie heute noch schweigen. Jawohl. Danach tat Hiob seinen Mund auf und verfluchte seinen Tag. Und Hiob hob an und sprach. So, liebe Geschwister, aber jetzt ist Hiob umgefallen. Und die Mary nickt noch mit dem Kopf. Ja, also, nichts zu machen, wir sind einfach Söhne und Töchter der Verheißung, Isaaks Kinder, des Lachens. Haben allen Grund auf hier. Anstatt uns unsere Gedanken zu machen oder sie gar noch spazieren zu führen über diesen Ausspruch, schlagen wir auf Jeremia 20, Vers 14. Und bevor wir das tun, müssen wir zuerst noch lesen, was er sagt. Er hat ja nur seinen Mund aufgetan und dass er seinen Tag verflucht. Er spricht: Es verschwinde der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, welche sprach, ein Knäblein ist empfangen. Jener Tag sei Finsternis, und nicht frage Gott nach ihm droben, und nicht erglänze über ihm das Licht. Finsternis und Todesschatten mögen ihn einlösen, Gewölk lagere sich über ihm, es schrecken ihn Tagesverfinsterungen. Jene Nacht dunkel ergreife sie, sie freue sich nicht unter den Tagen des Jahres, in die Zahl der Monde komme sie nicht. Siehe, jene Nacht sei unfruchtbar, es trete kein Jubel in sie ein, verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, den Leviathan aufzureißen. Verfinstert seien die Sterne ihrer Dämmerung und. 11. Warum starb ich nicht von Mutterleibe an, kam aus dem Schoße hervor und verschied? Weshalb kamen Knie mir entgegen? Wozu brüste, dass ich so? Weshalb? Wozu? Warum? Wozu? Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Warum? Und im Hebräischen heißt der Text, warum? Und im Neuen Testament wird das Wort wiederholt, ruft Jesus am Kreuz, aber nicht warum, sondern wozu. Also genau die beiden Worte hier am Schluss. Nur mal schnell Kleinigkeiten. Und jetzt Jeremia 20, Vers 14. Vielleicht Vers 7 noch. Jeremia 20. Jehova, du hast mich beredet, und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag, jeder spottet meiner. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort Jehovas ist mir zur Verhöhnung und zum Spott geworden den ganzen Tag. Und so weiter. Und jetzt kommt Vers 14. Verflucht sei der Tag, an welchem ich geboren wurde, spricht wer? Jeremia. Also Jeremia ist gleich weit wie Hiob und Hiob ist gleich weit wie Jeremia. Was hat Gott gegen den Jeremia? Auch nicht viel oder gar nichts. Im Gegenteil. Ja, und jetzt? Ja. Wunderbar, wie das Wort Gottes und der Geist Gottes uns in Verlegenheit bringt. Ne? Direkt mit Wonne. Warum mit Wonne? Weil er die Antworten des Herzens Gottes schon längst bereit hat. Und wenn er uns nicht in Verlegenheit bringen würde, würden wir überhaupt gar nicht auf die Spur kommen. Dieser verborgenen Tiefen der Weisheit Gottes und der Liebe Gottes, der Langmut Gottes und der Güte Gottes. Wie fährt er weiter, Jeremia? Der Tag, da meine Mutter mich gebar, sei nicht gesegnet. Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft überbrachte, ein männliches Kind ist dir geboren. Der meinem Vater das Evangelium überbrachte. Ein männliches Kind ist dir geboren. Nichts wird immer schöner. Nicht? Unsere Verlegenheit. Und der ihn hoch erfreute Und jener Mann werde den Städten gleich, die Jehova umgekehrt hat, ohne sich gereuen zu lassen. Und er höre ein Geschrei am Morgen und Feldgeschrei zur Mittagszeit. Weil er mich nicht tötete im Mutterleib, sodass meine Mutter mir zu meinem Grabe geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, um Mühsal und Kummer zu sehen, und dass meine Tage in Schande vergingen? Wessen Tage sind in Schande vergangen? Eigentlich nur von einem, wirklich. Es führt aber hoch, nicht interessant, sondern gespannt. Hochspannung. 10.000 Volt sind nichts dagegen. Und wenn die Gnade Gottes diese Hochspannung nicht herabtransponiert hätte, dann würde es uns sofort auflösen. Matthäus 26, Vers 24. Ein Wort, das wir mal richtig lesen müssen, dürfen. Matthäus 26, 24. Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht. Die eine Seite. Wehe aber jenen Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Und jetzt lese ich, wie die Elberfelder es falsch übertragen haben, und nicht nur die Elberfelder allein, sondern die meisten, fast alle Übersetzungen. Die Elberfelder lesen oder übersetzen: Wehe aber jenem Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, oder besser bei Luther, wenn er nicht geboren wäre. Also Jesus wagt hier einen Ausspruch zu tun, der an was grenzt. Vater, du hast einen Fehler gemacht. Es wäre besser, ein Mensch wäre nicht geboren. Jetzt lesen wir richtig. Wehe aber jenen Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Bis hierher ist es richtig. Und jetzt? Es wäre ihm, wem? Dem Sohn des Menschen, gut, angenehmer, wenn jener, der Judas, nicht geboren wäre. Stimmt's jetzt? Jetzt wäre das Thema Judas etwas mehr anzusehen. Wer von den Gläubigen weiß, dass nicht zwischen Jesus und Johannes das wunderbarste, intimste Freundschafts- und Liebesverhältnis bestanden hat, sondern zwischen Judas, zwischen Jesus und Judas. Wer weiß das? Vielleicht der, der mein Büchlein gelesen hat, Judas und die Liebe Gottes. Ist auch etwas da hinten?
Ja.
So, ja. Diese Tiefe der Liebe Gottes finden wir nicht im Neuen Testament, sondern nur an den Stellen im Alten Testament, auf welche das Neue Testament uns hinweist, im Falle Judas. Nehmen wir nur schnell einen Fall. Einer von euch wird mich überliefern, verraten. Wie ist die Reaktion aller? Herr, bin ich? Also sie alle haben, ja, in der Heiligkeit der Gegenwart des Herrn, das für möglich gehalten. Herr, bin ich's? Wie antwortet Jesus? Der, der mit mir das Brot ist und dem ich das Brot in die Schüssel tauche und ihm gebe. Der ist es. Und er nahm das Stück, tauchte es in die Schüssel und gab es dem Judas. Haben die 11 anderen jetzt gewusst, gemerkt, wer der Verräter ist? Nein. Nein. Ja, wollen wir die Stelle, wenn wir schon dran sind, gell? Ja, bitte. Wo ist das bei Matthäus? Ja, Matthäus vielleicht. Dort. Mhm. Oder ist bei... Bitte? Danke. Aha, immer sehen, hier, ja. Mit den 12 zu Tische, also Judas war dabei, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage, einer von euch wird mich überliefern. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, ein jeder von ihnen zu ihm zu sagen: Ich bin es doch nicht, Herr? Er aber antwortet und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, also dieser wird mich überliefern. An einer anderen Stelle, so wie ich es gesagt habe, auch Jesus hat es ihm dann gegeben. Der, der mit mir die Hand in die Schüssel eintaucht, dieser wird mich überliefern. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, wehe aber jenen Menschen, durch welchen der Sohn des Menschen überliefert wird. Jetzt wieder hier, das Wort haben wir ja gelesen. Ja. Judas aber, der ihn überlieferte, antwortete und sprach: Ich bin es doch nicht, Rabbi. Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Aber hier ist das nicht ersichtlich an dieser Stelle. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete die Brache und gab es den Jungen, sprach und so weiter. Das ist die Einsetzung. Und was sagt er in Vers 28? Nimmt er den Kelch und spricht: Trinket nur die 11 daraus. Alle daraus. Das würden wir uns nicht gestatten. Ne? Wenn wir wüssten, wer der eine ist. Ne? Trinket alle daraus, denn dies ist mein Blut und so weiter. Und ich sage nicht, ja. Fassen wir vielleicht noch schnell bei Johannes oder Lukas. Ah, danke. 14 Vers. Mhm. Einer von den 12, der mit mir in die Schüssel eintaucht und der Sohn des Menschen. Ja, ja, das Gleiche wieder, ja. Dann nehmen wir noch Lukas am Ende. Soll jemand Lukas am Ende suchen und ich Johannes? Das Wert ist so ergreifend und wichtig. Bitte? Johannes 13, 25. Aha, danke, ja. Er sagt ja da in Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, ward er im Geiste erschüttert und bezeugte und sprach, bitte, ich möchte nur gerade sagen, wir sind hier nicht vom Thema abgewichen, bitte. Wir werden ja merken, dass sowohl Hiob wie Jeremia Modelle für Christus waren. Mit dem, was wir nicht verstehen, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren worden bin. Also, Geist erschüttert. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, zweifelnd, von wem er rede. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tische im Schoße Jesu. Diesen nun winkte Simon Petrus, damit er forschen möchte, wer es wohl wäre, von welchem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Jener ist es, welchem ich den Bissen, wenn ich ihn eingetaucht habe, geben werde. Und als er den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr alsdann der Satan in ihn. Und Jesus spricht zu ihm, was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tische liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte, denn etliche meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage, kaufe, was wir für das Fest bedürfen, oder dass er den Armen etwas geben solle. Also, was haben die Jünger, als Jesus das so deutlich vorführte, wer es ist? Ne? Warum haben die alles andere gedacht, als dass der Judas sein könnte?
Weil er sich so schlecht gar nicht vorkam.
Bitte?
Weil er sich so schlecht gar nicht vorkam.
Ja, das ist in der richtigen Richtung geantwortet, aber die Jünger wussten, wenn einer von uns nicht in Frage kommt, dann ist es Judas. Ist das zu kühn gesagt? Dann ist es Judas. Warum?
Ja, und genau das
Gegenteil
gelernt.
Was? Wir?
Da, wie ich
bis jetzt. Ja, genau. Ja, nicht nur hier. Nicht nur hier. Auch im ganzen Bio-Buch Hiob habe ich am Anfang alles gegenteilig gelesen. Eine Frage. Wenn ein Verräter ein Zeichen gibt während der Handlung des Verrates, wählt er dann ein Zeichen, das allen Umstehenden als etwas ganz Außergewöhnliches auffällt? Oder wählt er ein Zeichen, das allen Umstehenden geläufig ist, das gar nicht auffällt? Das Zweite. Der Augenblick ist gekommen. Judas tritt an den Herrn heran und küsst ihn mit vielen Küssen. Steht so geschrieben? Das heißt einfach brav. Er küsste ihn. Und im griechischen Text steht, er küsste ihn mit vielen Küssen. In Gethsemane. Also im Moment des Verrates. Ne? Der Bezeichnung an die Rote, das ist er. Ne? Küsste er ihn mit vielen Küssen? Jetzt zurück zu meiner Frage. War das für die umstehenden Jünger eine ungewohnte Sache?
Noch nicht.
Bitte?
Noch nicht.
Nein? Das geschah vorher nicht selten. Nicht? Die merkten auch jetzt gar nichts. Nicht? Also wenn Judas den Herrn innig küsst, dann war aber das bei ihnen. An das waren sie längst gewohnt. Ja, wo haben wir so etwas gehört? Hat das Bruder Muhl erfunden? Ich hoffe hier.
Bitte Kassette wenden.
Ich hoffe hier. Ja, dann schlagen wir das Psalm auf. Ja.
Aha, ja, ja, sehr gut.
Und dann habe ich darüber nachgedacht, über was war denn Jesus erschüttert? War es für ihn nun neu, dass er in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, die Welt zu sterben?
Ja, das war ihm klar, nicht? Ja.
Aha,
sehr fein, sehr fein. Ne? Habt ihr beachtet, was er sagt? Ne?
Und jetzt kommt der Augenblick aber, wo er sich dazu und als der Jüngling den Wissen gibt, da steht er geschrieben, dann fuhr er Satan in der Nacht hinein. Und das war der Jüngling Jesu, das ist der Judas, der ihn diesen Weg gehen musste. Das war die ganze Jüngling Jesu, dass der Judas diesen Weg, der nur der Tiefe seines eigenen totalen Nichtseins, nicht wird. Und darum ist er hier so in meinen Augen auch der, der der Nichts mehr ist,
Danke schön. Seine Ergänzung. Jetzt das Wort Gottes. Ich habe gesagt, die Antworten sind nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Psalm 41. Vers 9. Selbst der Mann meines Friedens, spricht der Geist Christi hier, auf den ich vertraute, hat Jesus dem Judas die Kasse anvertraut. Ist das ein Zeichen des Vertrauens? Und wenn Jesus das tut, hat er dann etwa geheuchelt? Oder war das Vertrauen wirklich echt? Kann ja gar nicht anders sein. Selbst der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Dieses Psalmwort erwähnt Jesus an anderer Stelle noch da beim Abendmahl. Aber nur welches Wort? Der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Und jetzt suchte ich die Stelle im Alten Testament, wo das Wort steht, der mein Brot aß, hat die Verse nicht erhoben. Das ist aber nur der zweite Teil von einem Satz. Und der erste Teil, der durfte im Neuen Testament gar nicht erscheinen. Das hätten die Frommen nie ertragen, die Jünger damals schon nicht. Wie wird Judas von Jesus Christus, vom Geiste Christi und vom Heiligen Geiste da beurteilt? Da spricht Jesus, selbst der Mann meines Friedens. Wenn mich jemand fragt, du, wer ist dein Mann deines Friedens? Unser Mann unseres Friedens, dann heißt das Jesus Christus. Was Jesus Christus für uns ist, war Judas für den Herrn Jesus. Der Mann seines Friedens. Das heißt, ohne den Judas kann Jesus gar nicht zum Frieden kommen. Ohne die Rettung des Judas.
Johannes 13, 18.
Ah, bitte lesen, laut.
Johannes 13, 18. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Ich rede nicht von euch an, ich weiß, wenn sie es aus der Welt haben. Aber auch dass die Schrift erfüllt würde,
aha,
der mit mir das Brot ist, hat seine Verse wieder nicht aufgehoben.
Halleluja. Das war danke. Und jetzt sagt der Heilige Geist, damit die Schrift erfüllt wird. Nicht? Also lesen wir faulen Schriftgelehrten mal nach, wo das steht. Nicht? Und müssen sagen, das geht ja gar nicht. Was? Es handelt sich doch um Judas. Nicht? Selbst du, der Mann meines Friedens, auf den ich vertraute, hat die Verse wieder mich erhoben. Genügt noch nicht. Psalm 55, Vers 12 und 13. Vers 10 schon. Tag und Nacht machen sie die Runde um sie auf ihren Mauern.
und Unheil und Mühsal sind in ihrer Mitte. Schadentun ist in ihrer Mitte und Bedrückung und Trug weichen nichts von ihrer Straße. Jetzt Achtung. Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt. Sonst würde ich es ertragen. Ne? Solange die Feinde ihn gehöhnt haben, hat Jesus es ertragen. Und wenn seine Feinde ihn umbringen wollten, ne, dann ging er mitten durch sie hindurch und es geschah gar nichts. Sinn. Aber jetzt, wo Judas seine Feinde orientiert, dieser ist es. Was lesen wir hier? Denn nicht ein Feind ist es, der mich höhnt, sonst würde ich es ertragen. Nicht mein Hasser ist es, der wider mich groß getan hat, sonst würde ich mich vor ihm verbergen. Bitte. Vor seinen Feinden hat er sich verborgen, wenn sie ihn töten wollten. Sondern du, ein Mensch meinesgleichen, jetzt wird Juda angesprochen von Jesus, sondern du, ein Mensch meinesgleichen, beides waren Juden, stimmt's? Moment, ja. Mein Freund und mein Vertrauter, dürfen sich so vertraute Freunde küssen, die wir trauten Umgang miteinander hatten, steht das auch da, spricht der Geist Christi von Judas, ins Haus Gottes wandelten mit der Menge. Jetzt haben wir die Seite von der Seite Jesu her gehört und ich denke, ist jetzt geklärt. Wer wie Judas in den Augen und nach dem Herzen Jesu aussah und was er für ihn bedeutet. Der Mann seines Friedens. Jetzt nicht ein Feind, sondern du, mein Freund. Er küsst ihn mit vielen Küssen und was sagt Jesus? Freund, wozu bist du hergekommen? Von dir kann ich doch das nicht erwarten. Verstehen wir jetzt? Dann würde ich es ertragen, wenn es ein Feind wäre. Aber der Mann meines Friedens tut das. Ertrage ich nicht mehr. Da kann ich nur noch eines. Was der will, ja sagen. Hat er sich vor ihm verborgen? Was sagt er, wen suchet ihr? Jesus von Nazareth, ich bin's. Verbirgt er sich jetzt noch? Warum kann er das nicht? Weil der von ihm Geliebteste unter seinen Jüngern es getan hat. Und warum hat Jesus den am liebsten? Warum hat er uns so lieb? Weil wir es am nötigsten hatten, sein Erbarmen. Was sollen wir hierzu sagen? So langsam gar nichts mehr. Ne? Oh. Also jetzt wollen wir gar nichts mehr sagen. Dürft ihr es wagen? Ja, bitte ist Gott. Halleluja. Jetzt kommt ein dritter Punkt. Psalm 109. Der gehört noch dazu. Merken wir? Die Antworten auf die heikelsten Fragen in Sachen Liebe Gottes finden wir nicht im Neuen Testament, sondern im Alten. Aber das Neue Testament weist uns auf die Stellen hin, da sind wir zu faul, die nachzuschlagen und genau zu lesen. Ist Psalm 109. Wir lesen von Vers 4 an, wieder. Für meine Liebe feindeten sie mich an. Ja. Geist Christi. Ich aber bin stets gebetet.
dass Jesus Christus stirbt. Und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Hass für meine Liebe. Bestelle einen Gesetzlosen jetzt auf einmal, nicht über sie, sondern über ihn. Und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus und sein Gebet werde zur Sünde. Wer ist hier gemeint? Judas. Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Wo steht das geschrieben? Wo im Neuen Testament? Kurz vor Ausgießen des Heiligen Geistes, als Petrus auf die Frage Judas zu sprechen kommt. Bevor wir hier weiterlesen, bitte Apostelgeschichte 1.
Bei diesem Vers 6 widersprach er dem direkt Satan, steht zu seinem Rücken.
Petrus in der Zwischenzeit zwischen Pfingsten und Golgatha stand Petrus auf, Apostelgeschichte 1,15, und sprach vor den 120 Brüdern: Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden. Erstens. Zweitens. Welche der Heilige Geist? Drittens. Durch den Mund Davids, das ist der Mann nach dem Herzen Gottes, vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesum griffen, ein Wegweiser geworden ist. Denn er war unter uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben und ist kopfüber gestürzt, mitten entzwei geborsten, nachdem er sich aufgehängt hatte, und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und so weiter. Ah ja. Und es ist allen Bewohnern Jerusalems kund geworden, sodass jeder Acker in ihrer eigenen Mundart, Akeldama, das heißt Blutacker, genannt worden ist. So. Denn es steht geschrieben, seine Wohnung werde öde, es sei niemand, der darin wohne, und sein Aufseher empfange ein anderer. Also dieses Wort steht wieder im Alten Testament, im Psalm 109. Sein Amt empfange ein anderer, seine Söhne seien Waisen und sein Weib eine Witwe, und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihrer verwüstenden Wohnungen nach Brot suchen. Der Wucherer umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen rauben seine Arbeit. Er habe niemand, der ihm Güte bewahre, und es sei niemand, der seinen Weisen gnädig sei. Jetzt reicht's dann aber nicht. Nicht, was ich sage, sondern was geschrieben steht. Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden, und im folgenden Geschlecht erlösche ihr Namen. Also, lassen wir es, gell? Vers 17 noch, und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn, und er hatte kein Gefallen an Segen, so sei er fern von ihm. Oh. Aha, jetzt Achtung. Noch Vers 19. Er sei ihm. Wie ein Gewand, in das er sich hüllt, nämlich der Fluch. Und zu einem Gürtel, womit er stets sich gürtet. Jetzt, was geschieht jetzt wieder? Übergang von Einzahl zu Mehrzahl. Das sei der Lohn meiner Widersacher, von denen es kaum einen gibt, der was nicht tut. Wagt einen Stein aufzuheben, um ihn auf Judas zu werfen. Gibt es so etwas? In wessen Beurteilung von gläubigen Menschen wird irgendein Wort der Barmherzigkeit gegen Judas ausgesprochen. Das Gegenteil. Fast alle heben mindestens einen Stein auf, um den Judas zu verurteilen, zu verdammen. Die Schrift macht es hier. Es gibt eine wunderbare Lösung, aber nur wieder in der Schrift. Das sei der Lohn von wem? Nicht des einen, sondern meiner Widersacher. Wie viel gibt es? Von Seiten Jehovas und der, die Böses reden, wieder meine Seele. Und so weiter. Vers 22, denn ich bin elend und arm und mein Herz ist verwundet in meinem Innern. Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin, werde hinweggescheucht wie eine Heuschrecke. Er spricht da, Jesus. Meine Knie wanken vom Fasten und mein Fleisch ist abgemagert. Und ich bin ihnen zum Hohn geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie den Kopf. Hilf mir, Jehova. Jetzt spricht der Sohn zum Vater. Hilf mir, Jehova, mein Gott. Rette mich nach deiner Güte. Achtung. Achtung. Denn, oder damit sie wissen, dass dies deine Hand ist, dass du, Jehova, es getan hast. Und jetzt das Gewaltige. Zum Glück im Hebräischen noch betont, spricht der Sohn zum Vater, mögen sie, die vielen, fluchen. Gegenüber wem? Dem Judas. Mögen sie fluchen, du aber, Vater, segne. Ist der Sohn und der Vater da eins? Erhört der Vater den Sohn allezeit? Mögen sie fluchen, du aber segne. Stehen sie auf, ja, gegen Judas und weiß was, so lass sie beschämt werden und deinen Knecht sich freuen. Lass meine Widersacher begleitet werden mit Schande und ihre Schmach und so weiter. Ich werde Jehova sehr preisen mit meinem Munde, inmitten vieler werde ich ihn loben. Denn er, der Herr, stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten von denen, die seine Seele richteten. Was sagt der Sohn zum Vater? Lass sie fluchen. Fluch das Gesetz. Wer? Wer hat die Flüche beantragt? Heilige Engel. Lass sie fluchen. Und alle die Flüche über den Judas kommen nicht aus dem Herzen Gottes, sondern lass sie alle anderen fluchen. Sie können nicht anders. Du aber segne. Auch wen? Sollen wir unsere Feinde segnen? Sollen wir die segnen, die uns fluchen? Sind wir da gleicher Meinung wie unser himmlischer Vater und der Herr Jesus und der Heilige Geist?
Hier und da.
Aha. Das ist nicht wunderbar? Solche Blicke tun zu dürfen in das Herz unseres Gottes, wo alles kristallklar ist, noch gar nicht richtig genannt. Eine Liebe, die Böses nicht zurechnen kann, nur bei Judas. Und alle Übertretungen aller Geschöpfe im ganzen Kosmos, im ganzen Weltall, nicht zurechnen. Wie viel gibt es von der Sorte? Nur einen, den Vater. Und wer mich sieht, der sieht den Vater. So. Nur noch schnell. Warum hat Judas gewagt? Seinem geliebten Herrn, ihm gegenüber sich so zu verhalten. Entschuldigt, wenn ich sage, ich weiß es genau, aber nur aus der Schrift. Oh, und ihr wisst auch, Ich muss nur darauf hinweisen. War Judas dabei? In jedem der Fälle, als seine Gegner, seine Feinde, ihn entweder steinigen oder vom Berg herunterstürzen wollten, ihn töten wollten. Und was hat Judas immer erlebt? Die konnten 70 mal 7 mal, ne, meinetwegen, ihn umbringen und töten und den Begriff ihn zu töten. Und immer ging er mitten durch sie hindurch. Was war bei Judas, des Judas Schwäche? Er war silberliebend. Nicht wie wir. Nicht wie wir. Das war seine Schwäche. Aha, der sagt es, was ich gleich gedacht habe. Er war silberliebend. Und Silber ist das Zahlungsmittel der Erlösung. Das Gleiche haben wir gelernt in dieser Welt der Bipolarität. Die gleiche Sache ist entweder ist sowohl negativ als positiv. Also er war silberliebend. So.
Hat Judas deshalb das Silber weggeworfen?
Bitte?
Hat Judas deshalb das Silber weggeworfen?
Die Frage ist wieder berechtigt. Jetzt kommen die näheren Umstände in Frage zu beachtet zu werden, um die Frage zu beantworten. Also, Judas hat überlegt, er war silberliebend. Er hatte die Kasse und er war ein Dieb. Ja, wenn einer silberliebend ist, dann ist nicht mehr weit, bis einer ein Dieb ist. Nicht? Aber, wie hieß Judas? Judas. Ne? Also, da steht dann, Judas, die Bedeutung heißt Lobpreis. Also nun vorerst ist Judas alles andere als ein Lobpreis. So. Aber kommt es vielleicht mal so weit. Ne? Judas war sein Name. Er hat den Herrn Jesus Christus um 30 Silberlinge in die Hände verkauft. In die Hände anderer. Gibt es im Alten Testament auch jemand mit dem Namen Judas? Und da ist zu sagen, dass der Stammesvater, der Stammes Judas, im Neuen Testament nicht genannt wird, infinitiv, Judas, der Stammvater, sondern Judas, der Stammvater, genau wie Judas. Und die Übersetzer übersetzen fromm, der Stammvater Judas. Und der Geist Gottes schreibt, der Stammvater Judas, genau wie Judas der Verhalter. Um uns was zu sagen? Was hat denn dieser Neuen Testament Judas genannte Stammvater deinen Brüdern gesagt? Was haben wir für einen Gewinn? Wenn wir den da unten verhungern lassen in der Grube, jetzt kommen die Händler, da können wir noch was verdienen. War schon der Stammvater Judas silberliebend? Konnte dieser Judas etwas dafür? Nein, gar nichts dafür. Wie viele Silberlinge hat der Judas, der Stammvater, gefordert? Habe ich gedacht, leider nur 20, nicht? Warum nicht gleich 30? Ich bin kein Kaufmann, also alles andere, also mein Ehre ist tüchtiger. Dann kam mir doch in den Sinn. Die Händler, die den Josef gekauft haben, der 20 Silberlinge, haben die den an den Potiphar in Ägypten auch für 20 Silberlinge verkauft? Die haben doch mindestens 50% draufgeschlagen, das gibt auch 30 Silberlinge. Also es stimmt immer noch schöner, als man meint, es stimme leider nicht in der Bibel.
Ja. Aber jetzt.
Judas überlegte, die wollen ihn ja schon längst umbringen, töten. Wenn ich denen eine Angabe machen würde, wo sie ihn still abseits ergreifen könnten, wahrscheinlich wäre das denen einige Silberlinge wert. Hat er richtig überlegt? Ja. Ich in dem Fall auch, nicht? Wenn ihr es bestätigt. Wie sie ihn dann greifen, sollen sie dann zusehen. Der geht wieder mitten durch sie hinweg. Könnte bei Judas eine solche Überlegung überhaupt möglich sein? Ja. Selbstverständlich. Bitte schön. Was berechtigt uns, diese Überlegung als tadellos anzunehmen? Bitte.
Genau, das kann man auch sagen. Bei Josef waren 20 Silberlinge, bei Judas 30, das sind 50 Silberlinge, das war die Erlösung.
Wie meinst du das?
20 und 53 Silberlinge, das war die
Erlösung. Ach so, du zählst die zusammen, ja. Als wieder ein anderer Kaufmann. So. Was berechtigt uns, das so zu sehen? Aha. Als aber Judas sah, was geschah, der hat nicht gewusst, was geschrieben steht. Wenn ein Feind es wäre, der mir das antut, nicht? Dann würde ich mich vor ihm verbergen. Nicht? Aber weil du es bist, mein Freund und mein Geliebter, die wir trauten Umfang hatten, der Mann meines Friedens, weil du es bist, kann ich mich nicht verbergen. Lass es an mir geschehen. Und jetzt, da Jesus, da Judas sah, was geschah, was? Gereute es ihn. Und was macht er? Nimmt die 30 Silberlinge, geht zurück zu den Gebern und sagt, was? Nehmt das zurück. Mit welchen Worten? Denn ich habe unschuldig Blut überliefert. Hat der Judas den Herrn Jesus etwas gekannt? Geschätzt. Das erste Wort in Bezug auf Jesus, da ist, er hat unschuldiges Blut aus dem Munde des Judas. Aus dem Munde des Judas. Was sagen die? Was geht das uns an? Sieh du zu. Was macht Judas? Wirft die 30 Silberlinge über ihre Köpfe hinweg, wie in Zacharia, glaube ich, 11 geschrieben steht, in den Tempel hinein, zurück. Wohin zurück? Haben die etwa das Geld aus ihrer eigenen Tasche genommen? Dorthin, wo es herkam. Und jetzt sind die Herren, hohen Priester und Pharisäer und Schriftgelehrten, erschüttert. Halt, au, au, au. Aber das können wir nicht mehr in der Tempelkasse lassen. Unmöglich. Und sie halten Rat und kommen zu welchem Ratschluss? Jetzt kaufen wir einen Acker, der heißt Akeldama, dann nachher Blutacker. Zu welchem Zweck? Gerade noch recht dann, da dieses unheimliche Geld. Aha, wir können die Silberlinge nicht im Opferkasten lassen. Warum? Weil es der Preis des Blutes ist. Also was stellen die Silberlinge da? Das Blut Jesu Christi. Judas sagt, ich habe unschuldig Blut überliefert. Und die hohen Priester, die von Gesetzes wegen prophezeien müssen, ohne es zu wollen, sogar in Gift und Galle gegen Gott und Christus. Dieweil es der Preis des Blutes ist, sagen die. Also, wir kaufen einen Acker, Bestimmung zum Begräbnis der Fremdlinge, also der unbeschnittenen Heiden. Sie kaufen den Acker. So. Und sie kauften den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Was versteht denn das Wort Gottes im Neuen Testament unter dem Begriff Acker? Jesus sagt im Gleichnis vom Unkraut im Acker, der Acker aber ist der Kosmos, das Weltall. Was sind das für Propheten? Und sie kauften um den Preis des Blutes den Acker, das Weltall. Ist sowas geschehen? In der geheimen Weisheit Gottes? Den Acker des Töpfers. Wer ist denn der Töpfer? Nur ein Buchstabe zu ändern, der Schöpfer. Stimmt. Gott ist der Töpfer. Um den Preis des Blutes wird das Weltall des Schöpfers zurückgekauft in den Besitz dessen, dem es sowieso gehört. Wird noch ein teurer Preis bezahlt. Was sollen wir hierzu sagen? Ja, und was ist mit Judas? Achtung. Da er aber sah, was geschah, gereute es ihn. Gibt es eine Reue, die niemand gereut? Sag mal ja. Wenn ein Mensch Menschen es reut, was er dem Herrn Jesus angetan hat, ist das eine Reue, die niemand gereuen wird. Ja. Zweitens. Er nahm die Silberlinge und brachte sie zurück. Was macht er? Wer seine Sünde bekennt, hat er das gemacht? Ich habe unschuldig Blut überliefert. Seine Sünde bekennt und lässt. Hat er das gemacht? Die Silberlinge zurückgegeben. Wie geht es jetzt weiter? Ist Gott treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. So. Und weiter. Und er ging hin und er hängte sich. So. Während welcher Stunde geschah das? Als er hinging und sich erhängte. Es heißt an einem Baum, aber das griechische und hebräische Wort heißt gleichzeitig einfach Holz, an ein Holz. Jetzt hat er noch Selbstmord begangen. Jetzt hat er seine Schlechtigkeit und Verworfenheit noch gekrönt mit Selbstmord. So sprechen die Frommen. Könnte er auch gedacht haben, ich bin nicht mehr wert, dass mich der Erdboden trägt. Häng dich auf, gib dich auf. Könnte das auch sein. Aus dem ganzen Zusammenhang nur. So. Er hat sich also noch selbst gerichtet. Gibt es so etwas? Und zwar so, wie keiner von uns es kaum wagen würde. Gründlich selbst gerichtet. Zudem bin ich, verurteile ich mich selber. Und wer sich selbst richtet, aber niemand sagen, kommt nicht ins Gericht. Alles Worte Gottes. Jetzt kommt das Schauspiel, das Menschen kaum gesehen haben. Aber heilige Engel und Dämonen gesehen haben. Freund, wozu bist du hergekommen? Freund, mein Vertrauter. Jetzt hängt der Judas an einem Holz und sein Freund auch. Zur gleichen Stunde. Der eine um seiner Sünde willen und seiner Silberliebe willen und der andere um der Silberliebe seines Freundes willen. Was sollen wir dazu sagen? Auch wieder nicht viel. Ein Schauspiel ergreifendster Art. Tiefen der Gottheit. die der Geist, der alles erforscht, nur denen offenbart, die den Herrn Jesus lieb haben. Genügt schon. Die Stunde ist jetzt vorbei. Wir sind, ich bleibe im Bilde, hängen geblieben. Auch an einem Holz mit Christus gekreuzigt. Und das ist die Antwort, die göttliche Antwort. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren worden bin. Wer spricht das aus? Der Hiob und der Jeremia. Das ist der Geist Christi. Ist Christus zum Fluch geworden für uns? Erst etwa auf Golgatha oder Gethsemane? Ja, vor Grundlegung bereitgestellt, aber wann effektiv? In dem Augenblick, als es geschah, dass der Heilige Gottes, der von keiner Sünde wusste, es sich gefallen ließ, sich in die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde einweben zu lassen. Denn jener war das Ende seines Leidens und der Tag seiner Geburt der Anfang seines Leidens. Das heißt, Jesus Christus hat sich von der Krippe in Bethlehem bis auf Golgatha unter den Fluch der ganzen Schöpfung gestellt. Aha. Das heißt, verflucht sei, also bitte, Hiob hat ja nicht zu toben begonnen und alles um sich herum kurz und klein geschlagen und verflucht, sondern was und wen hat er verflucht? Seinen eigenen Tag. Seinen Tag. Und Gott nannte das Lichttag. Und das Leben war das Licht der Menschen. Sein eigenes Leben unter den Fluch gestellt. Heißt das. Hat Jesus das getan? Aber nicht erst auf Golgatha, sondern jetzt haben wir schon gemerkt, unheimliche Worte, Worte Gottes. Nicht? Kapitel 3, diese ersten Worte, sagen einem Menschen, der vernünftig ist, erstens, zweitens Menschenverstand hat und drittens Weisheit gelernt hat. Ne? Ich habe mich auch vorgestellt, ne? Ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Ne? Menschenverstand habe ich nicht und Weisheit habe ich nicht gelernt. Ne? Der ist im Begriff göttliche Vernunft, göttliche Weisheit und göttlichen Verstand zu bekommen. So. Also, der Mensch, der Fromme, der sagt, ich bin vernünftig, ich habe einen gesunden Menschenverstand und Weisheit habe ich gelernt, der muss jetzt sagen, Hiob, Kapitel 3, die ersten Worte. Der Hiob hat jetzt doch versagt. Ne? Ja. Doch versagt. Und wer hat versagt? Nicht die Schrift und nicht der Hiob und nicht der Jeremia, sondern der Vernünftige mit gesundem Menschenverstand und der sich sehr weise vorkommt. Der hat gründlich versagt. Und sich selber die Tür zugeschlagen, um göttliche Weisheit empfangen zu können. Dann dürfen wir morgen früh, so Gott will, weiterfahren.
Fortgang auf Kassette 3.